Herr Muschabasch, vielleicht zunächst zwei, drei Sätze über Ihre Person. Sie sind in Niedersachsen geboren und aufgewachsen. Ihr Vater ist Jordanier. Sie haben einmal in einem Interview gesagt, es gibt auch ein ungelebtes Leben, das mich prägt. Wie meinen Sie das?
Naja, wenn man so wie ich einen Migrationshintergrund hat, dann kommt man irgendwann zwangsläufig an den Punkt in seinem Leben, wo man sich denkt, was wäre eigentlich ohne diese Migration aus mir geworden? In dem Fall bedeutet das, was wäre aus mir geworden, wenn mein Vater Jordanien nie verlassen hätte und ich dort aufgewachsen wäre? Oder wenn meine Mutter meinen Vater nie kennengelernt hätte und ich wäre in Deutschland als Sohn zweier Deutscher geboren worden. Und das sind ungelebte Leben, die man nicht nachholen kann und nicht parallel leben kann, sondern die bleiben das, was sie sind, ungelebt. Und ich glaube, dass jeder Mensch mit Migrationshintergrund die Erfahrung macht, dass man sich ab und zu diese Frage stellt.
Und inwiefern prägt es auch eventuell auch den Alltag?
Den Alltag wahrscheinlich gar nicht so sehr, aber ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen mit so einer gemischten Biografie, so wie ich, bestimmte Fragen sehr häufig gestellt bekommen und bestimmte Antworten sehr häufig geben. Und manchmal sind das ganz neugierige Fragen, ganz offene Fragen, auch ganz freundliche Fragen. Und manchmal hat man das Gefühl, da schwingt Misstrauen mit, da schwingt Ausgrenzung ist manchmal zu hart gesagt, aber da schwingt so eine gewisse Distanz mit. Und wir, glaube ich, machen alle ständig diese Erfahrung, dass wir jeden Tag aufs Neue verhandeln müssen. Wenn wir Leute kennenlernen, treffen, mit denen wir noch nie vorher zu tun hatten, akzeptieren die uns? Gehören wir selbstverständlich dazu? Müssen wir irgendwas beweisen, nachweisen? Das sind Dinge, die uns alle beschäftigen, glaube ich.
In Ihrem Roman sagt einer Ihrer Helden, Sammy, der sagt da, ich bin Deutscher, aber ich bin eigentlich Libanese. Haben Sie Ihrer Romanfigur auch etwas von sich auf den Leib geschrieben? Denn Sammy steckt von seiner Identität, das beschreibt er einmal sehr schön, so als deutscher Pfadfinder in einem Zeltlager, das hat ihn mitgeprägt auf der einen Seite. Und dann sind da die Düfte eines arabischen Bazars, die ihn genauso prägen. Ist das so, dieser Zwiespalt auch nie zu einer Seite zu gehören?
Ja, klar. Also diesen Zwiespalt, den gibt es, glaube ich, immer, wenn man so einen Hintergrund hat. Das ist ja auch eine permanente Frage, ist man beides? Ist man beides nur halb? Ist man vollständig oder nicht vollständig? Und wie soll man das eigentlich alles unter einen Hut kriegen? Also was Sami, meinen Protagonisten in dem Buch angeht, der ist deutscher Beamter beim Verfassungsschutz und gleichzeitig hat er die ganze Zeit Heimweh nach dem Libanon. Und das zerreißt ihn förmlich, das macht ihn zu schaffen. Der findet es nicht so leicht, das miteinander zu vereinbaren. Ich persönlich würde sagen, ich habe mittlerweile eine ganz konstruktive Art gefunden, damit umzugehen. Ich bin sehr gerne in Jordanien. Ich bin da auch immer ein bisschen anders, als ich hier bin. Wenn man eine andere Sprache spricht, wenn man umgeben ist von anderen Leuten, wenn andere kulturelle Codes eine Rolle spielen, verhält man sich auch anders. Aber ich bin auch gerne hier. Deshalb erlebe ich das persönlich als eine Bereicherung und würde das nicht missen wollen. Mir ist aber auch nicht fremd, dass das schwere Identitätskrisen aufwerfen kann.
Und natürlich wird Ihnen oft diese oft sehr emotionale Frage, auch ideologisch aufgeladene Frage gestellt, was ist denn für Sie Heimat?
Ja, genau. Das ist dann manchmal die Art von Neugier, wo man gar nicht so richtig weiß, ist die offen oder ist die nicht offen, diese Frage. Ja? Ist das nicht am Ende auch eine sehr intime Frage? Und würden sich die zwei Deutsche auch untereinander stellen? Wieso bin ich der Ansprechpartner und Alleswisser, wenn es um die Frage Heimat geht?
Was antworten Sie da? Also es ist ja nicht ganz einfach. Sie sind Deutscher, Sie sind Niedersachsen.
Ja, ich bin Niedersachsen, aber es würde mir ehrlich gesagt komisch vorkommen zu sagen, meine Heimat ist Niedersachsen. Das ist es wahrscheinlich unbestritten. Und wenn man objektive Maßstäbe anlegt, so wann das kann bei diesem Thema, müsste man das wahrscheinlich sagen. Aber dieses Wort Heimat ist für mich ein schwieriges Wort. Wahrscheinlich oder vielleicht, weil ich es nicht kenne. In dem Sinne.
Hängt aber auch sehr mit der Sprache zusammen. Also die deutsche Sprache ist ja eine ganz andere als die arabische Sprache. Ja. Das prägt einen doch, oder?
Ja, das prägt einen. Und Deutsch ist definitiv meine erste Sprache und meine Muttersprache und auch definitiv eine Heimat. Also die Sprache ist für mich eine Heimat. Vielleicht mehr als die Felder und Wälder und Wiesen Niedersachsens. Aber meine emotionale Heimat liegt mindestens genauso sehr im Nahen Osten.
Und Sie haben auch mal gesagt, das Denken ist auch anders. Ja. Also Ironie gibt es zum Beispiel.
Funktioniert nicht so gut wie hier. Nee, hier kann man sehr ironisch sein und das ist eine Art von Sprachwitz, mit der man sich so durch den Tag schlängeln kann. In Jordanien fällt man mit Ironie flach auf den Boden. Das funktioniert nicht. Man ist sogar anders lustig. Das ist ja der Unterschied der Kulturen. Man ist anders traurig, man ist anders hungrig, man ist anders freundlich. Das sind ja genau eben diese Unterschiede.
Und da switchen Sie natürlich hin und her, wenn Sie dort sind und wenn Sie hier sind. Dann
also meine Frau wundert sich manchmal, wenn wir gemeinsam in Jordanien sind, dass ich plötzlich mich anders verhalte, als sie das von mir gewohnt ist. Wenn mein Onkel, der natürlich viel älter ist als ich, eine Respektsperson, mich um etwas bittet, dann sage ich sofort, jederzeit, bin schon unterwegs, völlig egal, was es für andere Pläne gab, aus reinem Instinkt heraus.
Sie schreiben oder machen sich in Ihrem Buch auch Gedanken über das Deutschsein. Das heißt, Ihre Figuren tun das, der Sami speziell. Also die Deutschen wollen immer spielen, spielen, spielen. Aber dann kommt der Zusatz. Sie wollen auch immer siegen. Ja. Ist das typisch deutsch?
Ja, es ist etwas böse und zugespitzt in dem Buch. Aber es ist mir sicher nicht aus der Feder gekrochen, weil nichts dran ist. Also ich bekenne mich dazu. Es gibt schon einen Unterschied in der deutschen Kultur und das fängt schon im Mittelmeerraum an. Ich glaube, da wird das schon anders gesehen. Ne? Also Deutsche möchten gerne gewinnen beim Spielen, beim Fußballspielen zum Beispiel insbesondere. Und es gibt noch eine andere, was da dran hängt, ist auch zum Beispiel, habe ich oft erlebt, wenn man im Nahen Osten ist und man hat nur eine Konservendose zum Spielen, spielt man mit der Konservendose. Und in Deutschland hat man dann mittlerweile oft auch als Reaktion dann so, ach du, wenn wir keinen Ball haben, dann lassen wir das halt.
Also ganz oder gar nicht.
Ja, genau, ganz oder gar nicht. Und es muss möglichst perfekt sein und es muss alles vergleichbar sein und nicht so viel Chaos, bitte. Und
also das Kompetitive, das steckt irgendwo in den Deutschen drin.
Ja.
Ihre Familie in Jordanien ist christlich. Mhm. Also in dem muslimischen Land eine Minderheit.
Ja.
Was bedeutet das?
Da hängt sehr viel dran. Also zunächst mal ist es was Besonderes, so empfinde ich das. Es ist eine lange Tradition, die da lebendig ist. Also wir sind ja im Grunde Nachfahren der Urchristen. Das heißt, haben einfach nie unsere Religion gewechselt. Und da, weiß nicht, ob Stolz das richtige Wort ist, aber so ein gewisses Bewusstsein hat man da schon, dass man damit verbindet. Wir waren quasi schon immer da oder sehr, sehr lange. Und diese Minderheitenerfahrung finde ich aber in Jordanien ehrlich gesagt ganz schön. Also es gibt schon sehr viel Respekt untereinander, unter den Religionen. Ich habe das ganze letzte Jahr in Jordanien verbracht und das da auch nochmal sehr deutlich erlebt, dass es ganz selbstverständlich ist, dass muslimische Nachbarn an Weihnachten gratulieren und an Ostern und umgekehrt eben auch, dass christliche Nachbarn beim Zuckerfest oder beim Opferfest gratulieren und sich gegenseitig besuchen. Der König hält jedes Jahr an Weihnachten eine Ansprache in Jordanien und beglückwünscht die Christen im Land. Also das ist eigentlich ganz schön, dieses Miteinander. Es wird gestört von Extremisten, das will ich überhaupt nicht verhehlen, aber erstmal ist es da.
Das hat der Rafik Shami hier auch im Domradio mal gesagt. Mhm. Der stammt aus der christlichen Minderheit in Syrien und der hat eigentlich gesagt, das Interreligiöse hat eigentlich über Jahrhunderte immer gut geklappt. Wir hatten unsere Rollen, jeder hatte seine eigene Rolle, aber es hat funktioniert, wir haben uns respektiert und jetzt klappt das überhaupt gar nicht mehr durch die Extremisten, die das ausnutzen.
In Syrien ist es natürlich eine totale Tragödie. Ich habe es auch selber erleben können im Irak. Rund um die, in den Gebieten, die der IS beherrscht und mittlerweile verloren hat, ist jedes Vertrauen zwischen den verschiedenen religiösen und ethnischen Gruppen zerstört, systematisch zerstört worden. Das waren früher aber auch Gegenden, wo jahrhundertelang interreligiös gelebt wurde. Vollkommen selbstverständlich. Das ist wirklich eine Schneise der Verwüstung, die der IS da gezogen hat, durch die ganze Region.
Und somit werden auch viele Christen müssen fliehen, werden dort vertrieben. Sie haben es gesagt, das ist das Land der Urchristen. Das wäre eine Tragödie, wenn es zum Beispiel in Syrien keine Christen gibt.
Absolut, das ist eine schreckliche Vorstellung für mich. Und ich meine, tatsächlich ist es natürlich so, Christen im Nordirak beispielsweise gehören ja ganz ursprünglichen alten Konfessionen an zum Teil. Wenn man da in den Gottesdienst geht, ich bin hier lutherisch aufgewachsen, da versteht man gar nichts. Ne? Also das ist einfach eine ganz andere Liturgie, eine ganz andere Art, Gottesdienst zu feiern. Aber es gibt eben trotzdem diese Verbundenheit und es sind einfach Menschen, die da seit über 2000 Jahren hingehören. Niemand hat das Recht, die da zu vertreiben. Das ist einfach ungehörig.
Mein Gott, da stecken sich auch zwischen zwei Welten. In Niedersachsen groß geworden, klar, das Lutherische, da spielt eine Rolle. Und dann die Liturgie im Nahen Osten. Da treffen auch Welten aufeinander, oder?
Ja, sogar innerhalb jeder großen christlichen Familie. Rafik Shami wird das wahrscheinlich auch kennen. Meine Großmutter war katholisch, mein Onkel ist Anglikaner, mein Großvater hat mehrmals die Konfession gewechselt, war zwischenzeitlich orthodox, soweit ich weiß. Wir haben angeheiratete armenische christliche Verwandte. Und jedes Mal, wenn man zu einer Hochzeit eingeladen wird, fragt man erstmal, was ist das für eine? Weil die alle anders sind. Ne? Bei einer armenischen Hochzeit weiß ich, das dauert ewig. Ja? Andere gehen schneller. Also das ist einfach, ich finde das aber auch ganz schön, diese Vielfalt.
Was bedeutet Ihnen das Christentum heute?
Ich würde sagen, dass ich Kulturchrist bin, in dem Sinne, dass mir das als Bestandteil meiner Identität wichtig ist. Das gehört dazu für mich. Ich habe zwei Töchter zum Beispiel und wir haben die in Jordanien auch getauft. Im Jordan, wenn schon, denn schon, wie sich das gehört. Also da gibt es definitiv was, was mir was bedeutet. Aber ich bin kein massiver Kirchgänger zum Beispiel. Aber kirchliche Angelegenheiten, religiöse Angelegenheiten insgesamt interessieren mich einfach sehr.
Und haben Sie viel über den IS-Terrorismus recherchiert? Dort haben Sie auch erfahren, wie Religion natürlich missbraucht werden kann, um Menschen zu Terroristen zu machen. Das beschreiben Sie auch in Ihrem Roman Jenseits sehr anschaulich. Hat Ihnen das auch den Zugang zur Religion etwas verdorben?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, ich muss fast ein bisschen früher einsteigen sozusagen. Ich habe in Göttingen Arabistik studiert. Und da gibt es natürlich einen deutlichen islamwissenschaftlichen Schwerpunkt. Das heißt, ich habe eine relativ gründliche islamwissenschaftliche Ausbildung sozusagen, ne? Und habe damit viele Jahre, 6, 7 Jahre meines Lebens verbracht, mich da in die Quellen zu vertiefen und das nachzuvollziehen. Deshalb gibt es da einen Grundstock an Kenntnis und Verständnis jenseits auch des journalistischen Zugangs, aus dem man natürlich ein bisschen schöpfen kann. Das heißt, wenn man diesen Grundstock hat und dann ein Buch über IS-Ideologie liest oder eine Fatwa von einem IS-Religionsgelehrten, dann versteht man natürlich, wie kommen die denn dahin? Auf was berufen die sich? Wie sauber ist das gedacht oder argumentiert? Was lassen die eigentlich alles weg? Wenn man nicht weiß, was die alles weglassen, kann man es ja gar nicht beurteilen. Und in der Zusammenarbeit sozusagen meiner, ich sag jetzt mal, akademischen Ausbildung und meiner journalistischen Arbeit und dann der Freiheit, die man sich als Autor nehmen kann, dann kommt, glaube ich, sowas zusammen, wo man schon sagen kann, das ist nicht unfundiert, wie ich das versuche zu, oder zumindest versuche ich das nicht unfundiert zu beschreiben, weil es mir sonst auch zu platt wäre. Und die Grunderfahrung ist, glaube ich, gilt für jeden, der sich mit Religion und Theologie insbesondere beschäftigt, widerspruchsfrei geht das eigentlich nie.
Islamismus und Islam, in welchem Verhältnis stehen die?
Das kann man, glaube ich, relativ einfach klären. Ich halte mich da an die Definition, die auch in akademischen Kreisen ganz gängig ist. Der Islamismus verlangt, dass der Islam mehr ist als eine privat gelebte Religion. Er zielt auf die Gestaltung einer Gesellschaft ab und möchte diese eben durchgängig islamisch prägen. Das bedeutet jetzt noch nicht, dass es keine anderen Religionen geben darf oder so, aber das ist erstmal ein Anspruch, ein soziopolitischer Anspruch, den der Islam als private Religion überhaupt nicht hat. Und da ist, finde ich, verläuft die Grenze.
Das ist immer das Grundproblem aller Religionen, dieses Alleinstellungsmerkmal. Wir haben die wahre Religion. Das hat das Christentum natürlich auch sehr lange bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, auch die katholische Kirche für sich behauptet und dann auch anerkannt, es gibt andere Religionen, die gleichwertig neben uns existieren. Das ist sicher auch eine entscheidende Frage für den Islam.
Ja, und ich glaube aber auch, trotz des Zweiten Vatikanischen Konzils ist natürlich jeder Gläubige irgendwo in sich drin natürlich überzeugt, dass er das Richtige glaubt. Das heißt ja nicht, das ist ja eigentlich die Lösung, das heißt nicht, dass jemand anderes was Falsches glaubt, aber jeder glaubt, dass er selber das Richtige glaubt. Wenn man sich darauf verständigen kann, ist ja alles gut. Ja? Also jeder glaubt, was er glaubt und was der andere glaubt, ist nicht falsch. Ein Problem wird es immer dann, wenn man glaubt, was der andere glaubt, ist aber falsch. Und das stört mich zu einem Ausmaß, dass ich dagegen vorgehen muss. Das ist ein Denken, das mir vollkommen fremd ist. Also fällt mir auch immer schwer, das nachzuvollziehen.
Ja, Glaube ist ja auch immer sehr intim. Was ich glaube, was ich spirituell empfinde, das lässt sich wahrscheinlich nie komplett ausdrücken. Aber welche Wirkung das hat?
Ja, aber es ist eben auch genau ein Unterschied zwischen Islam und Christentum, dass der Islam nicht nur intim und persönlich und spirituell ist, sondern in sich trägt den Gedanken einer islamischen Gesellschaft. Deshalb ist diese Grenzziehung zwischen Islam und Islamismus auch nicht ganz einfach.
Aber es gibt eine islamische Mystik.
Ja.
Ich denke an Südeuropa, ja. Spanien im späten Mittelalter.
Genau.
Das
den gibt es natürlich, den Sufismus. Aber der Sufismus ist in gewisser Weise auch eine Abweichung von der Orthodoxie, wenn man so will. Ne? Und die sehen Sie, der Hauptunterschied zwischen Christentum und Islam mit Blick auf die Sichtweise auf die Welt ist, glaube ich, der, dass der Prophet Mohammed bezeugt ist und man unglaublich viel über ihn weiß. Also er ist als historische Figur bekannt und ausgeleuchtet und man weiß ziemlich genau, was er getan hat an jedem einzelnen Tag seines Lebens nach seiner Berufung zum Propheten. Da gibt es relativ wenig Spielraum zu sagen, es könnte auch ganz anders gewesen sein, vielleicht hat er was ganz anderes gesagt. Das ist erstmal ein Grundstock an gewusstem Wissen, von dem ausgehend man natürlich sehr leicht sagen kann, wir müssen es genauso machen wie der.
Aber das gibt es im Christentum natürlich auch. Aber wir müssen es genauso machen, wie es im Alten Testament wörtlich steht. Also ich glaube, es lohnt immer ein sehr genauer Blick. Historische Person Mohammed, wie historisch ist Jesus? Da gibt es ja auch ganze Buchregale, die sich damit beschäftigen. Sehr schwierig. Das sind die beiden Welten, Christentum und Islam. Die spielen in Ihrem Buch eine Rolle. Aber es geht da in dem Buch auch noch, in Ihrem Roman Jenseits, auch noch um zwei andere Welten. Da ist nämlich einmal die westliche Welt mit zweifelhaften Journalisten, jungen Leuten, die auch etwas verloren im Leben hängen, deren Wünsche eher das Niveau, ich sage das mal ein bisschen despektierlich, von Lust und Machtbefriedigung und Haribo haben. Und dann ist da die andere, die religiöse Welt, in der es dann ums große Ganze geht, um das Leben, um das Jenseits, um den Sinn. Ist uns vielleicht auch diese Dimension verloren gegangen? Obwohl sie ja auch, wie wir in ihrem Roman erfahren, ein gefährliches Spiel mit dem Feuer ist?
Ja, ich glaube, dass die in weiten Teilen verschüttet ist. Ich glaube, dass viele Leute da gar nicht mehr drüber reden und ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie da vielleicht auch ein Defizit haben. Dass es da einen Raum in ihnen gibt, der gefüllt werden könnte, wenn sie nur wüssten, wie. Das ist tatsächlich so, dass ich oft erlebt habe, zum Beispiel bei Deutschen, die zum Islam konvertieren, ohne dass sie danach Terroristen würden oder auch nur Islamisten, sondern die einfach ganz normal zum Islam konvertieren, dass viele das tun aus einer fast antikapitalistischen Haltung heraus. Also dass sie das Gefühl haben, das ist eine Religion, die so einfach und so simpel ist und so deutlich sagt, darauf kommt es nicht an. Dass ihnen das zusagt und dass ihnen das einen Sinn gibt, eine Idee, wie man auch leben könnte, ohne sich verrückt machen zu lassen von all den Dingen, die uns alle jeden Tag so verrückt machen. Das kann jede Religion und jede Form von Frömmigkeit, das ist ganz klar. Aber der Islam macht da ein sehr attraktives Angebot, weil er sehr einfach ist.
Also die Systemkritik der Islamisten, die ist ja nicht immer verkehrt, nicht?
Nee, überhaupt
dieses
nicht.
Antimaterialistische, das nervt ja auch viele. Ja. Aber die Schlüsse, die sie daraus ziehen.
Ja, das ist klar. Also natürlich ist der Islamismus total problematisch. Er wertet andere Menschen ab, ist intolerant, im schlimmsten Fall eben bis zur Gewaltanwendung. Nur er macht ein Angebot und ein Versprechen, das er in vielerlei Hinsicht auch einhält. Ne? Und jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter von der bloßen Konversion zum Islam. Jetzt gehen wir mal zum Beispiel zum Islamismus. Was erleben denn diese jungen Leute, wenn sie durchkonvertieren zum Islamismus? Sie erleben eigentlich etwas, das wir aus Sekten kennen. Eine neue Gemeinschaft, in die sie einsteigen können, ohne vorherige Leistungen erbringen zu müssen. Eine Art Familie. Dann wird der Kontakt zum alten Umfeld möglichst unterbunden. Neue Kleidung spielt eine Rolle, damit auch eine neue äußere Identität. Das ist für manche Leute, die überhaupt keinen richtigen Sinn in ihrem Leben gesehen haben bis dahin oder auch das Gefühl hatten, mein Leben ist eigentlich jetzt schon mit 19 total verkorkst. Das kann sehr anziehend sein, wenn Leute einen an die Hand nehmen und sagen, alles egal, alles was bisher passiert ist, spielt keine Rolle mehr. Ich zeig dir ab hier, wie es geht.